Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und Formel1.de.
Herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, der große Preis von Spanien in der Nachbesprechung hier bei uns in der Sendung. Ganz klar, das größte Thema aber, ich glaube, das ist uns allen klar, das ist F1 TV Pro. Da müssen wir drüber sprechen, über unsere Erfahrungen, wie wir das so aufgenommen haben am Wochenende. Oder eben nicht, weil ja kaum was zu sehen war, zumindest nicht live. Ich bin aber nicht alleine. Ich begrüße ganz, ganz herzlich meinen Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, der Chefredakteur, unser Experte Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole. Heute wieder nicht aus dem Auto, sondern ganz normal stationär.
Ganz normal stationär.
Aus dem Keller.
Nee. Ich glaube mit Vogelgezwitscher im Hintergrund. Der Mann sitzt Der Mann sitzt Open Air. Aber das ist doch, finde ich, immer auch ganz schön als Atmo. Das ist vielleicht für euch, für den einen oder anderen ganz beruhigend, das Vogelgezwitscher im Hintergrund zu haben. Wie ihr es kennt, aber zu Beginn erstmal eure Bewertungen auf iTunes. Wir haben wieder 3 5-Sterne-Bewertungen bekommen. Für die möchten wir uns sehr herzlich bedanken. Und Einzelkind schreibt, nach jahrelanger Formel-1-Abstinenz verfolge ich die Rennen seit dieser Saison erstmals wieder und bin auch dank eurer tollen Vor- und Nachberichte wieder richtig angefixt. Sympathische Berichterstattung, die kompetent und gleichzeitig unterhaltsam und nicht zu ernst ist. Ich verpasse jedenfalls momentan keine Folge und wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Weiter so. Vielen Dank. Ebenfalls vielen Dank an Manuel Saueressig. Er hat ebenfalls 5 Sterne dagelassen. Ich bin ein regelmäßiger Zuhörer des Podcasts gewesen und finde eure Arbeit echt klasse. Durch den Podcast überbrücke ich die Fahrt wöchentlich zur Arbeit und finde die negativ genannte Länge daher gar nicht mal so schlimm. Ich finde es klasse, dass ich neben den digitalen Medien wie Formel1.de über den Podcast eine sehr gelungene Vor- und Nachberichterstattung finde. Vor allem die Nachberichterstattung vermisse ich aktuell im TV. Dass zwischen den ernsten Themen auch einige Witze oder ähnliches fallen, lockert die Stimmung auf und gibt mir auf dem Weg zur Arbeit doch das ein oder andere Grinsen ins Gesicht. Klar gibt es Negativpunkte, wie beispielsweise die Tonqualität, die sich schon stark verbessert hat, den unterschiedlichen Sichtweisen oder der nicht immer hundertprozentig richtigen Aussagen bezüglich Technikthemen oder ähnliches. Aber hey, es ist auch nur ein Fan-Podcast und eure Bemühungen weiß ich sehr zu schätzen. Danke dafür und bitte macht weiter so. Danke Manuel. Und SV425 schreibt einen Wunsch, ebenfalls mit 5 Sternen. Sehr gute und unterhaltsame Sendung, macht gerne weiter so. Habt ihr durch irgendwelche Verbindungen in die Welt der Medien nicht die Möglichkeit, mit F1-Kommentatoren, Moderatoren in Kontakt zu treten, um vielleicht in 2 oder 3 Sondersendungen im Jahr über die Formel-1-Szene zu sprechen? Ich würde mir als Gesprächspartner Sascha Roos, Jacques Schulz, Marc Sura, Tanja Bauer etc. vorstellen. Vielen Dank und Grüße. Ja, lieber SV425, ich empfehle dir da natürlich unsere Osterausgabe nochmal mit Sascha Roos. Da haben wir ja 1 Stunde, ich glaube sogar ein bisschen länger mit ihm drüber gesprochen, über alles das, was in der Formel 1 so interessant ist. Und letzte Woche unsere Live-Ausgabe, die könnt ihr auch noch auf meinsportradio.de abrufen, dort war er auch dabei. Aber wir sind natürlich weiter an vielen Experten, die auch nah am Formel 1-Zirkus sind, dran. Unter anderem Ernst Hausleitner vom ORF, der wird in den nächsten Wochen hier bei uns in der Sendung sein, da freuen wir uns sehr drauf. Und ja, einstweilen, vielen Dank für eure Rezension. Kommen wir zum großen Preis von Spanien und dem, was uns ja wahrscheinlich alle am meisten aufgeregt hat, nämlich F1 TV, Ole. Wir haben uns so drauf gefreut, dass es kommt. Und dann war es da und irgendwie nicht da.
Ja, also ich bin ja zu denjenigen, die ein Monatsabo abgeschlossen haben. Ich habe dann im ersten freien Training so ein bisschen reingeguckt, die ersten 10 Minuten so. Da lief's gut. Also, und auch sonst das ganze Wochenende. Also ich hatte keine Bild- oder Tonaussetzer und ich konnte die Onboards hin und her wechseln und es war alles top gut. Ich habe nicht live geguckt, sondern on demand.
Ja, siehst du.
Aber
das war dein Glück.
Das war von daher betrifft mich das nicht so sehr.
Also ich.
An dem Ansagen hat sehr gut funktioniert. Live, aber nicht so momentan. Das könnte man das Pro hinter F1 TV noch so ein bisschen streichen, finde ich. Aber so um mal was Positives zu sagen, vom grundsätzlichen Konzept finde ich es sehr interessant und gelungen. Jetzt müsste es nur noch funktionieren. Warum ich gerade gesagt habe, ich habe ein Monatsabo abgeschlossen. Viele von euch haben ja schon ein Jahresabo abgeschlossen. Abgesehen, dass das momentan noch teurer ist, weil von Dezember bis März keine Formel 1 ist, ist es aber auch so, dass das Monatsabo erst Juni abgebucht wird. Das heißt, ich habe gar nichts bezahlt für dieses Rennen.
Ja.
Von daher, wer das gemacht hat, glaube ich, ärgert sich vielleicht nicht so, wer da schon in die Vollen gegangen ist, was, glaube ich, auch immer so ein bisschen Risiko ist bei so neuen Streamingdiensten. Der hat so ein bisschen in die Röhre geguckt. Ich habe ja euch in der WhatsApp-Gruppe gesagt, ich würde noch einen RTL-Stream nebenbei laufen lassen am Sonntag. Mhm. Hatte ich recht mit. Es ist halt, wie es ist. Es war aber, also ich habe es mir eigentlich schon gedacht. dass das gar nicht funktionieren kann bei der Masse an Leuten, die darauf irgendwie zugreift und bei der komplexen Technik, gerade auch gerade im Training zum Beispiel, das Supersignal lief ja relativ konstant, aber sobald man dann irgendwelche Onboards hin und her wechseln wollte, war es eigentlich doch vorbei, muss man sagen. Aber on demand ging's. Da war halt alles toll, aber das ist ja nicht wirklich Sinn der Sache. Bei mir übrigens, um auf deine Kolumne zu sprechen zu kommen, Christian, das Archiv ging bei mir problemlos. Also ja. Ist vielleicht auch...
Ja. Das ist, glaube ich, auch ein Spezifikum des jeweiligen Setups, weil ich habe da auch einen Kollegen gebeten, das auch mal zu testen, und bei dem ging es auch. Also, aber das ist, glaube ich, auch eins der Probleme, dass man noch nicht so richtig vorbereitet drauf ist, dass halt extrem viele verschiedene Plattformen, und das ist, da muss man auch beim User, glaube ich, ein bisschen Verständnis dafür schüren. Früher war es halt relativ einfach, weil da gab es irgendwie Internet Explorer und dann noch Netscape in den Anfangsjahren, und darauf hast du halt die Angebote optimiert. Heute ist das ja völlig anders. Du hast verschiedene Handys, auf die zugegriffen wird, mit unterschiedlichen Browsern, mit unterschiedlichen Systemen, Windows, Linux, mehr. Also es ist ja alles wahnsinnig komplex geworden, und das muss für alles funktionieren. Und das ist, glaube ich, auch einer der Punkte. Man merkt das auch an den Tweets, die man von Usern sich angeguckt hat, am Wochenende so ein bisschen, wo die Probleme lagen. Da waren es völlig unterschiedliche Dinge. Also der eine hat gesagt, dies und jenes geht bei mir nicht, der andere meint, ja, läuft. Also es ist auch sehr, sehr plattformabhängig noch. Und das, glaube ich, relativ normal in der Anfangsphase so eines großen Projekts, weil wir haben auch hin und wieder mal, also ich habe es in der Kolumne auch angesprochen, Redesign und solche Sachen, das ist ja überhaupt nicht mal im Ansatz zu vergleichen mit dem, was Liberty hier gerade aufzieht. Aber es ist grundsätzlich halt auch ein technisches Projekt, und wenn ich mir das bei uns auf der kleinen Ebene schon vorstelle, wie schwierig das umzusetzen ist, dann ist es auf der großen Ebene wahrscheinlich völlig irre und wirklich eine große Herausforderung. Die Schwierigkeit ist halt, dass man Geld verlangt von den Usern. Und da kommt, glaube ich, manchen einfach ein bisschen der Hals. Und das verstehe ich auch bis zu einem gewissen Grad. Aber Kevin, da kannst du auch, glaube ich, schon ein Update dazu geben.
Ganz genau. Es ist ja so, lieber Ole, dass wenn man das Jahresabo jetzt abschließt, bekommt man ja quasi den ersten Monat auch umsonst. Heißt, da habe ich auch nichts für bezahlt. Und der große Preis von Spanien, auch wenn er noch nicht bezahlt wird, wird auch erstattet. Also es gab eine Mail zurück, und die habe ich auch bekommen.
Witzigerweise habe ich die auch bekommen.
Ja, aber vielleicht gibt es dann anteilig nochmal einen weiteren Monat mehr gratis.
Ja.
Das heißt, man bekommt ja quasi dann sogar 3 Rennen umsonst. Wenn ich das jetzt richtig glaube, im Juni haben wir 3. Haben wir 3 oder 2? Ich weiß es nicht.
3, glaube ich.
Ne? Ja, deswegen.
Das ist doch das der Triple Header.
Ja, und wir haben das ja auch so ein bisschen vorhergesehen schon, und deswegen, ich habe das auch getwittert übers Wochenende, dass jeder, der sich jetzt so super darüber aufregt, auch eigentlich damit hätte rechnen können, dass genau das passiert. Es ist bitter, ja, wir zahlen dafür viel Geld, das stimmt, aber es ist nun mal auch ein Projekt, was sich in den Kinderschuhen befindet. Und gerade wenn man weiß, wie das läuft, auch in Deutschland, gerade mit dem Eurosport-Player, hat man da ja die Erfahrung gemacht, als dann die Bundesliga kam und das auch alles zusammengebrochen ist, dass das vielleicht 1, 2, 3 Rennen Zeit braucht, das zu machen. Nichtsdestotrotz, den Vorwurf muss sich Liberty Media gefallen lassen, finde ich, nicht früher einen Kaltstart, wie wir es ja auch, oder einen Soft-Release zu machen, nämlich zu den Rennen, an denen es klar war, dass von den Zeitzonen her nicht so viele Leute drauf zugreifen. Sprich, Australien wäre gut gewesen, schon mal ganz zu Beginn, aber auch die anderen Rennen, die dann liefen, eben nicht Bahrain vielleicht, aber China wäre auch gut gewesen dafür. Das schon mal zu testen, um das schon mal so ein bisschen aufzufangen, zu sehen, wie viele Leute greifen denn da wohl drauf zu, und die Serverkapazitäten dann so einzustellen, dass es in Spanien funktioniert. On Demand ist es super, ganz ehrlich. Also ich finde das Design klasse von F1 TV, das gefällt mir gut, es ist sehr leicht zu erreichen alles. Die Wiedergabequalität, vor allem der älteren Rennen, ist richtig gut. Also
das stimmt,
die Bildverhältnisse sind ganz toll. Und ich glaube, es entwickelt sich da was richtig Gutes. Das Problem ist, dass wir so auch ein bisschen verwöhnt sind. Ja, dass wir jetzt auch alles sofort haben wollen, und da muss das auch funktionieren. Und wir haben ja auch, der Kollege Sascha Mohr, glaube ich, ist es auch bei Twitter, der immer sehr viel darauf rumgehackt ist, den man dann wieder so ein bisschen zurückholen musste, um ihm zu sagen, du, hab mal Geduld. Ja, GP2, GP3-Rennen sind nicht dabei, werden wahrscheinlich auch innerhalb der Saison nicht dabei sein, das haben sie bekannt gegeben.
Wurde aber auch vorher gedacht, ne?
Also nee, eigentlich wurde gesagt, sie kommen im Laufe der Saison, glaube ich.
Ja, das heißt aber, ich spreche da auch auf Christians Kolumne an, wo er das zitiert, wer jetzt damit gerechnet hat, jetzt ab Spanien funktioniert, ja, Na, also das wurde ja nie gesagt. Also das wollte ich nur mal kurz einwerfen.
Ja, klar. Es wurde niemals zu viel gesagt, als das, was es am Ende ist. Ja. Und deswegen, ich fand das auch gut, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie dann gesagt haben, irgendwann im Rennen quasi komplett ausgemacht haben. Weil das hätte keinen Sinn gemacht, das laufen zu lassen, einfach dann die Einblendung zu machen, es läuft nicht, weil wir Deutschen, wir konnten dann auf RTL umschalten oder auf den ORF umschalten oder wo auch immer gucken, wo wir wollten. Also es hat sich eigentlich nichts verändert. Wir kriegen das Geld zurück. Also für diesen Moment würde ich einfach mal sagen, beruhigen wir uns alle ein bisschen. Der Weg, glaube ich, da sind wir uns alle drei, ich hoffe auch ihr zu Hause euch einig, ist das Richtige. Ist der richtige Weg und auch, dass noch nicht alle Archivrennen dabei sind, dass noch nicht, dass das alles sich erstmal aufbauen muss. Leute, habt Geduld. Ja, auch wenn das Geld kostet. Ich glaube, dass am Ende der Saison wir auf das jetzt zurückblicken werden und sagen, hey, komm, es hat sich gut entwickelt. Aber es war das erste Wochenende. Liberty wird daraus lernen und ich hoffe, dass es zu Monaco dann besser wird.
Ja, also das ist auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, typisch deutsch.
Das haben sich ja viele darüber aufgeregt. Also das ist ja nicht nur deutsch.
Aber gerade, was ich aber sagen wollte, ist eigentlich genau das, was du so ein bisschen gesagt hast. Das habe ich auch, glaube ich, am Wochenende in der Gruppe schon gesagt. Die Erwartungshaltung mancher Leute und ja, die ist vielleicht ein bisschen zu heftig. Also gerade auch dieser Punkt von wegen, ja, das ist enttäuschend. Da sind ja noch nicht alle Rennen online. Eine Stunde nach dem Online wurde schon gemeckert.
Ja, genau. Eigentlich.
Das verstehe ich halt nicht so ganz, weil das ist, also es ist doch, das haben wir auch vorher ja auch schon gesagt, dadurch, dass ich ja auch in die Beta reingucken konnte, da waren auch noch nicht alle Rennen online, so, und es hätte mich auch gewundert, wenn wirklich alle Rennen seit 1950 online wären. Das hängt ja, es ist ja nicht nur einfach so, ich habe ja hier so eine AVI-Datei, auch die lade ich jetzt mal hoch. Ja, es ist ja, da gehört ja ein bisschen mehr dazu. Und es ist halt erstmal abgespeckt, was aber auch immer so ist. Also Kevin, wenn du dich erinnerst, wir sind ja große Wrestling-Fans, als das WWE-Network damals gestartet ist, gab es auch noch nicht alles.
Ja.
Ja.
Es gab schon viel. Es gab schon viel, aber noch bei weitem nicht alles.
Nee, und das ist ja auch ganz normal. Also da der Anspruch zu, da muss gleich alles da sein und auch die Rahmenrennen müssen irgendwie da sein und Splitscreen, wo ist das eigentlich? Und das läuft ja gar nicht richtig und hier und da, und das geht aber so nicht und da bin ich jetzt mächtig enttäuscht. Ja? Also da muss man, glaube ich, so ein bisschen Feingefühl haben. Ich kann verstehen, dass man da enttäuscht ist, wenn es nicht läuft. Aber dafür muss man ja auch gedacht haben, dass es perfekt funktioniert. Und da hat es ein bisschen, weil es ist, also das konnte gar nicht passieren, ja. Es war ja beim Eurosport-Player genauso. Das ist natürlich ärgerlich und ja, es ist halt blöd gelaufen, gerade für Liberty, aber ja, sie haben ja darauf reagiert. Und ich denke mal auch, dass es in Monaco noch nicht zu 100% perfekt laufen wird, aber natürlich schon besser. Ja, und gerade hier in Deutschland, hast du gesagt, hat sich ja auch nicht wirklich was verändert. Wenn wir jetzt in einem Land leben würden, wo es gar keine Formel 1 geben würde im Fernsehen, dann könnte ich die Aufregung noch verstehen, aber so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen mehr Feingefühl und so ein bisschen mehr eine geringere Erwartungshaltung und nicht schon um 21 Uhr sind online gegangen, um 21:45 schon darüber meckern, so was alles nicht funktioniert und was nicht da ist, das kann ich nicht verstehen.
Christian, hast du denn was aus Spanien gehört von deinen Kollegen, die da waren, wie die Teams darauf reagiert haben?
Um ehrlich zu sein, gar nicht. Was wir natürlich versucht haben, war mit Liberty darüber zu sprechen, aber da hat man klarerweise, und dafür habe ich auch Verständnis, jetzt nicht jeden Tag irgendwie ein Presseupdate gemacht, weil ich glaube, die hatten jetzt andere Dinge zu tun. Das ist auch richtig so. Nee, aber da weiß ich nichts davon. Ich würde nur vielleicht eins noch, also das Verständnis und so weiter, alles gegeben. Ich glaube, ein Fehler, den man gemacht hat, ist, dass man halt selbst relativ wenig im Vorfeld kommuniziert hat und auch nicht kommuniziert hat, dass es vielleicht Troubles gibt. Ja. Dadurch muss man sich zumindest damit, dass der Livestream nicht funktioniert hat, schon die Kritik gefallen lassen. Dass das Archiv und all die Zusatztools und so nicht funktionieren, das ist eine andere Geschichte. Ja, das ist ja auch letztendlich eine Leistung, die nirgendwo in einem Vertrag vereinbart ist, dass man Anspruch darauf hat, auf jedes Rennen zugreifen zu können. Also soweit ich weiß, steht das nirgendwo drin. Aber der Livestream, der muss natürlich gehen. Und da dürfen sie sich auch nicht allzu lange Zeit lassen. Um es jetzt ins Positive zu kehren, was natürlich ein totaler Gamechanger ist für alle, die mit dem RTL-Kommentar immer so unzufrieden sind. Ja. Und wie wir wissen, gerade bei unseren Hörern sind das ja relativ viele, die sich dann auch echt tiefer mit der Materie auseinandersetzen. Die kriegen damit halt echt eine zuverlässige Möglichkeit, sich den Sky UK-Kommentar reinzutun. Und der ist einfach wirklich, also ich kann es nur immer wieder sagen, der ist wirklich richtig gut. Die machen das ganz hervorragend. Und deswegen glaube ich auch, dass wir am Saisonende, das heißt, ich glaube, Kevin, du hast es gesagt, ja, dass wir sagen werden, das war eine gute Geschichte, dass es auf OneTV jetzt gibt. Aber der Start ist halt holprig und ich finde, das darf man auch ein bisschen kritisieren. Ja, weil eigentlich haben sie ja irgendwann mal gesagt, sie wollen schon zum ersten Rennen da sein, dann haben sie das so ein bisschen zurückgezogen und da konnte man sich plötzlich nicht mehr erinnern an die Pressekonferenz, die Frank Arthofer beim Test in Barcelona gegeben hatte, dann war es eh schon später und es funktioniert halt wieder nicht. Wie gesagt, die Kritik finde ich berechtigt, aber ich bin auch bei euch, dass man nicht jetzt alles und jeden zerreißen und zerhacken darf, weil die tun mit Sicherheit ihr Bestes, das hinzukriegen und ich glaube auch, das wird innerhalb der nächsten paar Wochen klappen.
Ja, übrigens eins vielleicht noch, um da mal Licht ins Dunkle zu bringen. Es wurde sich auch oft beschwert, dass man ja im Onboard-Kanal, wenn man das Teamradio hat, kein Motorensound hört, wurde sich ja darüber beschwert. Das ist ja tatsächlich so, dass sie einfach das Teamradio der Teams abgreifen. Und das wusste ich auch nicht. Das hat Christian mir ja damals in Le Castellet, als wir bei dem René Binder-Test waren, erklärt. Wenn über das Teamradio hört man nur, wenn gesprochen wird. Sonst hört man nichts. Also kein Rauschen, kein Motor und kein gar nichts. Und das Signal greift man dann einfach nur ab. Also das vielleicht nochmal kurz als Erklärung, warum es das da nicht gibt. Es wird sicherlich oder hoffentlich vielleicht dann noch eine Lösung geben, wo man beides kombinieren kann, aber das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun eigentlich. Und zweite Sache vielleicht noch, es wird sich auch oft beschwert, dass es keine nur mit Kreditkarte geht. Das ist halt, habe ich glaube ich auch schon öfter in der Gruppe gesagt, in Deutschland ist halt Kreditkarte, gibt's fast gar nicht. Ja? Also das ist immer noch ein Fremdwort, genauso wie viele es immer noch nicht schaffen, ihre EC-Karte richtig in den Dings zu stecken an der Kasse. In anderen Ländern ist das aber eigentlich mehr oder weniger das Standard. Bezahl-Dings.
Da wirst du ja teilweise auch in anderen Teilen der Welt wirst du ja blöd angeguckt, wenn du Cash zahlen
willst. Komm da mal mit deiner Visa EC-Karte an, die lachen dich aus, die kennen das gar nicht. Und deswegen ist es natürlich, wir Deutschen sind immer bei allem sehr verwöhnt. Hier sind wir halt mal ein bisschen im Nachteil. Ich denke auch nicht, dass sie so schnell ändern werden. Irgendwann wird sicherlich zwar PayPal dazukommen, aber das wird noch dauern. Und das Einfachste ist dann eben für alle Kreditkarte und da machen sie dann auch halt für Deutschland keine Ausnahme. Da muss man sich aber vielleicht mal überlegen, vielleicht schaffe ich mir mal eine Kreditkarte an und sage nicht, nö, das geht nicht mit Kreditkarte, dann fühle ich mich jetzt aber ein bisschen beleidigt und betrogen. Das will ich nicht.
Und vielleicht auch etwas, was für die von Liberty gut ist, das Geld ist sofort da. Wenn man es über PayPal macht, dann kann man ja auch noch die Gefahr laufen, dass das Geld nicht da ist.
Also ganz genau. Und wenn ihr die Kreditkarte zum Beispiel, man kann sich zum Beispiel Amazon-Kreditkarte holen, die ist sehr gut, die habe ich auch, oder auch andere, wenn ihr das nur dafür benutzt, dann habt ihr auch keine Kosten. Also ihr seid ja dann nicht hoch verschuldet. Ja, ihr zahlt das ja dann zurück. Also wenn ihr euch einen Fernseher für 500 Euro auf Pump kauft, habt ihr wahrscheinlich mehr Schulden, als wenn ihr euch eine Kreditkarte für F1TV holt. Also sollte man mal drüber nachdenken und nicht sagen, nö, das geht nur mit Kreditkarte, jetzt bin ich aber sauer auf Liberty, das will ich nicht. Also entweder man will's oder man will's nicht.
Also, wir halten fest, F1 TV, gut gemeint, schlecht gestartet, hoffentlich ist es in Monaco besser in 2 Wochen. Wir werden natürlich reinschauen.
Romain Grosjean.
Deswegen,
so, um mal einen Übergang hinzuschauen.
Nach einer kurzen Pause zum Rennen, zu den Aufregern, zu Romain Grosjean, zu Sebastian Vettel und die Ferrari-Strategie und natürlich zum Sieger Lewis Hamilton und die Aussichten auf eine langweilige Saison. Langweilig wird's hier nicht bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Gleich geht's weiter.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de liefert dir meinsportradio.de vom 4. Juni bis 15. Juli täglich neue Podcasts, Vorberichte, Analysen, Hintergründe und alle Infos zu allen Teams. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Herzlich willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Der große Preis von Spanien in der Nachbetrachtung und wir halten fest, Lewis Hamilton kann weiter gewinnen. Kann er vielleicht eine Serie starten, um in den nächsten Rennen Sebastian Vettel im WM-Kampf schon davon zu fahren? Ist auf jeden Fall ein wichtiges Ergebnis gewesen für Mercedes. Ein Wochenende, das klar machte, Barcelona, wenn sich die Mercedes nicht gegenseitig abschießen, wie es damals Hamilton und Rosberg gemacht haben, dann ist das eine Mercedes-Strecke. Und dann Max Verstappen auf Platz 3. Tolles Ergebnis für den Holländer. Auch er hat wieder auf sich aufmerksam gemacht. Ein ganz ruhiges Wochenende gefahren, ganz solides Wochenende gefahren. Trotzdem muss man sagen, Red Bull doch ein Stück weit hinter Mercedes und Ferrari gewesen. Denn Ferrari stand sich selber im Weg. Erstmal mit einem Schaden bei Kimi Räikkönen, der Leistungsabfall, Getriebeverlust, man weiß es nicht genau. Und Sebastian Vettel, der falsch in die Strategiekiste gegriffen hat, beziehungsweise sein Strategiechef. Man hat ihn nochmal reingeholt, hat ihn nochmal auf frische Mediumreifen gepackt. Das hat nichts gebracht. Das hat ihm am Ende nur den vierten Platz gebracht. Christian, was machen wir aus diesem Wochenende? Wird es jetzt die Mercedes-Übermacht geben? Ist das jetzt nur das gewesen, weil es Spanien war, dass das Mercedes liegt? Was sagte Spanien über die Leistungsfähigkeit von Red Bull aus? Denn, also ich fand wirklich, über das ganze Wochenende gesehen, waren die doch schon ein Stück zurück von Mercedes und Ferrari.
Ja. Aber vielleicht der Reihe nach. Fangen wir mal bei Mercedes an. Ich glaube, dass jetzt so das Mittel aus den 5 Rennen und auch der WM-Stand, wo Lewis Hamilton, ich glaube, es sind jetzt 17 Punkte Vorsprung sind, also noch nicht eklatant viel, aber doch ein bisschen, dass das ganz gut das Kräfteverhältnis widerspiegelt. Weil ich glaube, von der Performance her wurde Mercedes ein bisschen unter Wert geschlagen bisher. Ich glaube aber auch nicht, dass es jetzt so weitergehen wird wie in Barcelona. Ganz konkret glaube ich, dass die direkt in Monte Carlo Riesenprobleme haben werden, oder was heißt Riesenprobleme, aber zumindest nicht so leicht da vorne stehen werden, weil ein guter Indikator für das, was in Monaco passiert, ist in der Regel der letzte Sektor in Barcelona, der ja seit dem Einbau dieser Schikane ziemlich eng geworden ist. Und da hat sich Mercedes doch schwerer getan als Ferrari und Red Bull. Das konnte man das ganze Wochenende beobachten. Von daher glaube ich, wir haben zum gewissen Teil einfach streckenspezifische Schwankungen drin. Ich glaube auch, zumindest sagen das die anderen, allen voran Sebastian Vettel, dass diese Aktion von Pirelli, um 0,4 Millimeter dünnere Laufflächen nach Barcelona zu bringen, dass das Mercedes entgegengekommen ist. Das Temperaturfenster, das hat ja auch Toto Wolff selbst zugegeben, das ist auch Mercedes ein bisschen entgegengekommen. Also da hat schon vieles zusammengepasst. Ich glaube nicht, dass das jetzt nur so war, dass die Updates, die Mercedes gebracht hat, so angeschlagen haben, sondern das war auch einfach ein bisschen die normale Schwankung sozusagen. Aber wir wissen, dass Mercedes im ersten Rennen ein bisschen unter Wert geschlagen wurde. Jetzt sind sie vielleicht ein bisschen über Wert sozusagen davongekommen und irgendwo in der Mitte drin liegt die Wahrheit. Ferrari hat jetzt natürlich ein sehr, sehr unglückliches Wochenende gehabt. Da gehen wir mit Sicherheit später noch im Detail drauf ein. Aber von der Performance her sind sie, glaube ich, da, wo sie in der WM stehen, nämlich ganz, ganz knapp da an Mercedes und auch streckenabhängig auch mal vorne. Und Red Bull ist tatsächlich für mich so ein bisschen die Enttäuschung. Weil erstens war Barcelona mit diesen vielen schnellen Kurven, die ja, wo die Aerodynamik extrem wichtig ist, das war immer eine Red Bull-Paradestrecke sozusagen. Oder zumindest haben sie das immer behauptet. Natürlich gibt es ja auch die langen Geraden. Und Dr. Marco hat am Wochenende wieder gesagt, mit dem Renault-Motor hat man da 6 Zehntel pro Runde verloren. Mag sein, ich weiß nicht, ob es so dramatisch ist, wie er es darstellt, aber ich glaube, man kann es schon bald nicht mehr hören. Jetzt gibt es auch irgendwann mal einfach hier heads down und lass uns Arbeit machen, weil ist halt so. Aber Red Bull hat mit diesen Updates, die auch relativ auffällig waren, zumindest auffälliger als das, was Mercedes zum Beispiel gebracht hat, dann doch relativ wenig geschafft, weil im Qualifying haben fast 7 Zehntel gefehlt und auch im Rennen stand zwar Max Verstappen auf dem Podium, aber das wäre ohne die Vettel-Strategie nie passiert, so ehrlich muss man sein, waren sie dann doch relativ klar dritte Kraft. Und ich glaube, wenn man jetzt die Saison so ein bisschen weiter vor sich laufen lässt, gedanklich mal, muss man sagen, jetzt ist der Punkt nicht mehr weit weg, wo man Red Bull echt aus der WM-Rechnung nehmen muss, weil sie haben noch immer nicht das schnellste Auto und der Punkterückstand wächst und wächst und wir sind beim ersten Viertel vorbei. Also das sieht nicht mehr wahnsinnig gut aus, wenn sie da ernsthaft ein Wörtchen mitreden wollen.
Ole, Lewis Hamilton auf dem besten Weg zum Weltmeistertitel oder was machen wir jetzt daraus?
Ich bin fast geneigt zu sagen, ja. Aber es ist ja auch immer so ein bisschen, in der Formel 1 ist ja auch immer ein bisschen so ein bisschen Schnellschuss. Also man hat ja auch nach Bahrain gesagt, oh, Pierre Gasly, der neue Star. Ja, also das ist der Typ einfach. Und Honda sowieso. Und ja, naja, guck mal, wo sie jetzt dann wieder sind. Also das kann immer sehr schnell gehen. Man urteilt immer sehr schnell. Aber die Karten sind natürlich, ja, gerade eher auf der Seite von Mercedes. Denn, ja, Valtteri Bottas an 2, Doppelsieg und Doppelpole auch. Also das war schon sehr, sehr, sehr eindeutig und sehr dominant. Das kann aber in Monaco schon wieder anders sein. Also ich bin auch so ein bisschen, was dieses Wochenende angeht, von Ferrari enttäuscht. Also nicht nur von der tollen Strategie, die man mal wieder gewählt hat, sondern so ganz allgemein, also ja, so wirklich bei der Musik waren sie nicht. Also, da fand ich Red Bull dann noch ein bisschen besser. Aber ich glaube, wir müssen die nächsten Rennen so ein bisschen abwarten, weil ich glaube, in dieser Saison kann es doch anders als in anderen Saisons immer so ein bisschen hin und her gehen. Und ja, Mercedes hat sich jetzt in den ersten Rennen, abgesehen von Spanien, jetzt auch nicht wirklich so wahnsinnig gut präsentiert immer. Und deswegen, gerade Monaco zum Beispiel, sehe ich Ferrari und Red Bull wieder vorne. Und bei den Strecken, die danach kommen, wird es, glaube ich, ja, wieder so ein hin und her geben. Aber es hängt auch davon ab, wie man dann entwickelt. Ne? Also letztes Jahr sah es ja auch ja relativ ausgeglichen aus. Und dann am Ende der Saison war, ja, hat Mercedes wieder alles im Grund und Boden gefahren irgendwie. Und ja, ich bin mir noch nicht sicher. Also frag mich irgendwie nach Frankreich oder so nochmal.
Okay, mach ich.
Damit meine ich nicht Monaco, sondern Frankreich natürlich. Ja, ich bin mal gespannt. Also wenn Mercedes in Monaco gewinnt, ich glaube, ja, dann könnte es jetzt zäh werden. Dann lohnt sich das Monatsabo bei F1 TV, glaube ich, noch ein bisschen mehr.
Christian, diese Pirelli-Geschichte mit der dünneren Lauffläche, die es gestern gab in Barcelona, dann wird es sie in Le Castellet beim Großen Preis von Frankreich und in Silverstone beim Großen Preis von Großbritannien geben. Für die, die es noch immer nicht ganz verstanden haben, weswegen und warum, kannst du da Aufklärung leisten?
Ja, es war so, dass bei dem Wintertest, da ist man ja auch schon in Barcelona gefahren, und da haben die Teams relativ starke Blasenbildung festgestellt. Und Pirelli hat da dann einfach darauf reagiert und hat gesagt, okay, wir glauben, das richtige Mittel, um dem vorzubeugen, dann am Rennwochenende ist, diese Laufflächen um 0,4 mm zu verändern. Und das hat man dann auch getan. Das Ganze war jetzt eigentlich keine große Sache, aber dadurch, dass Sebastian Vettel am Wochenende dann auch mal angedeutet hat, zumindest, und so ein bisschen die Schlagzeilen in die Richtung befeuert hat, dass es auf Wunsch von Mercedes entstanden ist, was ich nicht weiß, um ganz ehrlich zu sein. Toto Wolff sagt natürlich nein, Sebastian Vettel suggeriert das so ein bisschen. Also da gehen schon die Spielchen los. Aber Tatsache ist, dass das ein, und da streitet man bei Mercedes auch gar nicht ab, dass das im Nachhinein betrachtet ein Puzzlesteinchen war, dass Mercedes an diesem Wochenende ein bisschen entgegengekommen ist, weil die hatten das Reifen, was ja ansonsten für die besonders schwierig ist mit diesem Auto, da sind wir wieder bei der Diva aus dem Vorjahr, die Reifen ins perfekte Fenster zu bringen, das haben sie jetzt in Barcelona perfekt geschafft. Und das erklärt auch so ein bisschen die Wintertests und warum dann die ersten Rennen nicht gemäß den Erwartungen der Wintertests verlaufen sind, weil Wintertests waren halt auch in Barcelona. Und wir sehen, in Barcelona funktioniert dieses Auto. Aber Barcelona ist halt nicht mehr, und das wird fälschlicherweise immer noch so dargestellt, aber Barcelona ist nicht mehr zwangsläufig die Referenzstrecke für die gesamte Saison, weil es gibt inzwischen so viele nicht mehr klassische oder atypische Rennstrecken, die mit der Kurvenfolge von Barcelona nicht wahnsinnig viel zu tun haben. Und auch mit diesen schnellen Kurven. Also es gibt die Stadtkurse in Singapur, es gibt den Red Bull Ring, wo du zwar ein, zwei so mittelschnelle Kurven drin hast. Aber so wie früher ist es nicht mehr, dass die Rennstrecken da alle so ähnlich sind. Und da, glaube ich, ist nach dem Wintertest ein bisschen ein falsches Gefühl entstanden, dass Mercedes ja in Barcelona unter diesen speziellen Bedingungen tatsächlich einen Vorsprung hat. Aber aufs ganze Jahr gesehen ist der halt nicht überall da. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, Monaco wird ganz schwierig für die. Da würde mich ein Sieg echt überraschen. Und zu diesen Pirelli-Geschichten eben, da habe ich das Gefühl, das gehen so ein bisschen die gegenseitigen Anschuldigungen los, weil einerseits hat Vettel wegen dieser Pirelli-Nummer so ein bisschen gestichelt, ja klar, Pirelli und Mercedes, da stecken wir jetzt unter einer Decke so ungefähr, das ist so der Eindruck, Eindruck, der da versucht wurde zu gestalten. Gleichzeitig gibt Niki Lauda in der Bild ein Interview, wo er selbst, so wurde es zumindest abgedruckt, dann vorschlägt, plötzlich hier reden wir doch über was anderes, reden wir darüber, dass der Ferrari-Motor ständig raucht und ob das nicht vielleicht was Illegales mit Ölbör, also mit Ölverbrennung zu tun haben könnte. Sehr, sehr eigenartig, was da gerade hinter den Kulissen abläuft. Ja, wie dem auch sei. Also hat mit Sicherheit ein bisschen Einfluss gehabt. Gespannt bin ich drauf, wie sich dieses Thema entwickelt dann in Silverstone, weil da, wie du gesagt hast, Kevin, sind ja auch diese Reifen vorgesehen, die man jetzt da in Barcelona eingesetzt hat. Und in Silverstone sind die Lasten nochmal ein bisschen höher. Le Castellet hingegen ist von den Kurven her nicht so eine hochbelastete Strecke, dafür wird es da aber voraussichtlich sehr viel wärmer sein. Also ich glaube, das kann noch oder das hat noch Potenzial, dass das bei den anderen beiden Gelegenheiten auch sehr spannend wird, was da die Reifen angeht.
Bevor wir auf das kommen, was du da in dem Artikel geschrieben hast mit Niki Lauda und so, da haben wir nämlich interessantes Feedback zu bekommen in unserer Facebook-Gruppe. Ist das nicht Wettbewerbsverzerrung? Warum gibt es bei manchen Rennen geringere Laufflächen, während es bei anderen die normalen Reifen gibt? Warum macht die FIA da nicht was und sagt, ey Leute, das wir können jetzt hier nicht einfach sagen, wir machen jetzt für die Rennen machen wir das und für die Rennen machen wir das?
Wettbewerbsverzerrung würde ich nicht sagen. Wettbewerbsverzerrung wäre es ja dann, wenn man so etwas bewusst tut, um einem zu helfen oder einer vielleicht sogar eigene Reifen kriegt. Aber das war ja nicht so. Alle hatten das gleiche Material zur Verfügung. Und ohne den Prozess jetzt im Detail genau zu kennen, wie das abgelaufen ist, muss ich ehrlicherweise zugeben, kann ich mir nicht vorstellen, dass das ohne Einwilligung der Teams passiert wäre. Also da, glaube ich, muss man die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Und ich halte das für das übliche Geplänkel, dass man halt versucht, irgendwie dem jeweiligen gerade aktuellen Gegner so ein bisschen den schwarzen Peter zuzuschieben. Und auch in der Öffentlichkeit, also es ist ja so, wenn man irgendwas so in den Raum stellt, weil keiner macht es ja wirklich konkret und sagt, der andere tut was Illegales, sondern man wirft nur so ein bisschen mit Granaten rum und lässt sie dann langsam ausbrennen sozusagen. Aber man macht nichts Konkretes, sondern man versucht halt nur, dass irgendwas haften bleibt und da ein bisschen Stimmungsmache entsteht. Ich glaube, es gehört in so einem WM-Kampf wahrscheinlich auch einfach irgendwie dazu.
Dann noch was ein unserer Nutzer in der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe aufgeregt hat. Du hast Niki Laudas Äußerung in der Bild-Zeitung in der Art und Weise mit dem eines Rechtspopulisten verglichen. Und das fand dieser User ganz schön frech. Kannst du dazu vielleicht mal Aufklärung leisten?
Ja, nicht ganz zu Unrecht. Ich habe auch das Wort Rechtspopulist dann aus dem Artikel rausgenommen. Ändert aber nichts am Prinzip. Ich habe ja in keinster Weise den Niki Lauda irgendwie in eine Rechtspopulisten-Ecke gedrückt, sondern was ich damit zeigen wollte, war genau dieses System, dass man sozusagen einfach mal was hinwirft, ohne es aber konkret zu machen, in der Hoffnung, dass an dem Gegner irgendwas Negatives haften bleibt. Weil genau das ist die Strategie. Und das ist halt eine Strategie, die von Rechtspopulisten auch verwendet wird, sehr, sehr häufig. Also gerade wenn es geht irgendwie ums Thema Flüchtlinge oder so. Man stellt einfach irgendwelche Behauptungen in den Raum, aber man bleibt nebulös und vage, sodass man immer wieder einen Rückzieher machen kann und nachher sagen, oh, ich habe ja nichts behauptet. Und genau das ist das, was Niki Lauda gemacht hat. Ich wollte ihn nicht und ich habe das auch nicht irgendwie inhaltlich mit Rechtspopulismus gleichgesetzt. Um Gottes Willen, da muss man auch dazu sagen, Niki Lauda ist genau das Gegenteil. Also da gibt es auch viele Äußerungen, kann man auch bei YouTube teilweise nachsehen. Also ein sehr, sehr weltoffener Mensch. Das war nicht meine Absicht, deswegen habe ich auch das rechtspopulistische Element aus diesem Artikel rausgenommen, habe es aber durchaus gelassen. Und den Vergleich, dass man das mit politischen Strategien vergleicht, weil das ist genau das, was hier passiert. Und im Übrigen, wie gesagt, Ferrari ist um nichts besser. Also Sebastian Vettel hat ja genau das Gleiche gemacht, hat auch irgendwie so in den Raum gestellt, ja, bla bla, hier Reifen da, dies und jenes, hat es aber auch nicht wirklich konkret geäußert. Aber natürlich bleibt das haften, natürlich wird darüber berichtet und natürlich denken sich die Fans, die tricksen halt. Aber ja, wie gesagt, das ist eine Strategie, die in der Politik uns täglich begegnet. So ist dieser Artikel und dieser Vergleich entstanden.
Okay, dann machen wir jetzt eine kurze Pause. Entschuldigung, Ole?
Niki Lauda? Ich kenne nur Niki Lauda.
Stimmt,
ja. Ich weiß nicht, von wem ihr sprecht. Sorry.
Ja. Aber du meinst den Typen mit der roten Kappe beim Spanish Grand Prix.
Spanish, Katalonien ist halt nur Spanish. Ja. Denk da mal drüber nach. Kurze Pause, dann sprechen wir gleich über Ferrari, über Red Bull ein bisschen noch, nämlich über Max Verstappen in diesem Fall und über Romain Grosjean, den Kegler des Wochenendes. Bis gleich, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren ist mein Name, Ole Waschkau ist mein Co-Moderator und Christian Immervoll ist unser Experte. Wir sprechen über den großen Preis von Spanien, kommen jetzt zu Ferrari und müssen über das sprechen, was strategisch schiefgelaufen ist bei denen, Ole. Es sah eigentlich gut aus für Sebastian Vettel. Dann kamen die Boxenstops, dann, ja, die Boxencrew hat jetzt nicht die beste Arbeit geleistet bei Ferrari, so oder so, am Wochenende. Alles kein Problem, sah gut aus, dann plötzlich kamen wir nochmal in die Box. Und lässt sich nochmal neue Medium-Reifen geben. Die härteste Mischung. Die langsamste Mischung eigentlich auch irgendwie. Zumindest, wenn man denn zum zweiten Mal kommt und sich dann denkt, jetzt könnte er einen Sprint hinlegen und vielleicht noch aufs Podium fahren. Riskiert Ferrari mit eigener Blödheit wieder die WM?
Ja, also die Entscheidung war auch eher so Medium, muss man sagen. Also war nicht so schlau, habe ich mich auch gefragt, was das soll. Also
fast medium rare eigentlich eher.
Ja, eher das, ja, das stimmt. Also das ist so klassisch, das ist so Ferrari 2015 irgendwie so ganz klassische verbockte Strategie, weil es macht einfach keinen Sinn, weil die Reifen wie die haben ja noch gehalten eigentlich und Valtteri Bottas hat ja auch gezeigt, dass es geht. Ja, also man muss das nicht machen. Und warum man dann auch auf Medien und nicht auf, also Soft hatte man glaube ich nicht mehr, ne?
Genau,
irgendwie so war das
hat er nicht mehr gehabt.
Ja, aber nichtsdestotrotz macht keinen
Sinn.
Wobei,
Moment, da muss ich jetzt mal ganz kurz einhaken, Ole, weil das ist eine Sache, die stört mich immer. Wenn es manchmal heißt, beim Reifenwechsel, es ist kein Soft mehr da, dann stimmt das ja so nicht. Natürlich haben die Reifensätze noch, aber der hat halt schon 3-4 Runden drauf
auf dem Poli
zum Beispiel oder so. Das macht er jetzt das Kraut nicht fett. Aber da ist manchmal irgendwie dieses falsche Verständnis bei Lesern da, wenn irgendwie ein Satz gefahren wurde, darf der nicht mehr draufgeschraubt werden. Blödsinn. Darf natürlich noch verwendet werden.
Ja.
Sie wollen es einfach nur nicht.
Gut, hätte man vielleicht hier machen können sollen. Aber wenn man gedacht hat, ja, der kann ja dann an den Leuten auch wieder vorbeigehen. Das ist ja auch in Spanien jetzt nicht so einfach. Und man hat sich natürlich auch verpokert, weil man dann hinter Verstappen rausgekommen ist. Also das hatte man sich wahrscheinlich anders vorgestellt. Aber ja, irgendwo habe ich gelesen, Vettel hat ja irgendwie 9 Sekunden in der Virtual Safety Car Phase verloren. Und der Stop war ja jetzt auch nicht so der allerschnellste. Also man hätte es auch einfach mal lassen können, weil Sebastian Vettel und Lewis Hamilton haben gleich viele Siege in dieser Saison. Sebastian Vettel hat aber trotzdem 17 Punkte Rückstand. Und gerade so China und auch Baku waren jetzt ja keine Rennen, wo er ja jetzt wahnsinnig gute Ergebnisse hat rausfahren können. Da wäre auch mehr drin gewesen natürlich. Also warum geht man hier dieses Risiko und macht einen extra Stop, der eigentlich gar keinen Sinn macht? Und wenn sie so weitermachen, dann wird es auch dieses Jahr nichts mit der WM. Also das sollte man dann abstellen und dann mal wieder überlegen, ob man bei der Taktikabteilung vielleicht doch mal irgendwie mehr rausholen kann. Also das habe ich nicht verstanden. Und ich glaube, es hat auch niemand verstanden eigentlich.
Ein bisschen Verständnis habe ich dafür, weil ich habe heute Morgen gerade die Reaktion von Valtteri Bottas zum Rennen verarbeitet und Bottas kam ja in Runde 19, Vettel schon in Runde 17. Das heißt, Vettels Reifen war noch um 2 Runden stärker gebraucht sozusagen. Und Bottas hat auch schon gesagt, die Lauffläche war am Ende des Rennens völlig weg, also komplett. Und die Schwierigkeit war jetzt gar nicht mal unbedingt, den Reifen noch prinzipiell heil ins Ziel zu bringen, im Sinne, dass der nicht auseinanderfetzt. Aber die echte Challenge ist anscheinend dann in Barcelona damit, und das fand ich sehr interessant, was er da gesagt hat. Wenn der Reifen keine Lauffläche mehr drauf hat, und du musst den ja bis zu einem gewissen Grad schonen, weil ansonsten fliegt er dir halt wirklich irgendwann um die Ohren, dann verlierst du jedes Mal ganz extrem viel Temperatur und brauchst wieder ewig, bis du wieder Grip aufbaust. Das fand ich sehr interessant zu lesen, weil jetzt, wo wir wissen, dass das Vettel ja auch noch 2 Runden mehr gehabt hat, kann ich schon verstehen. Vielleicht sind die einfach auch davon ausgegangen, dass Mercedes das genauso sieht und die auch nochmal reinkommen werden. Im Nachhinein natürlich ist man schlauer, weil wahrscheinlich hätte er die zwei Runden mehr da auch noch irgendwie ins Ziel gebracht. Und da gibt es jetzt auch gar keine zwei Meinungen mehr drüber, dass das klüger gewesen wäre. Aber in der Hitze des Gefechts am Kommandostand mit diesem Wissen, dass die Reifen tatsächlich schon ziemlich am Limit sind, sagen wir mal so, sind mildernde Umstände zumindest.
Trotzdem ist es rein strategisch nicht das erste Mal gewesen, dass man bei Ferrari da ins Klo greift. Also zumindest von außen betrachtet, Ferrari selbst wird da schon die eigene Logik haben. Trotzdem, Christian, dem Strategiechef bei Ferrari, müssten dem langsam mal die Schweißperlen auf die Stirn kommen?
Ja, ich weiß es nicht. Also es ist ja nicht so, dass eine Person in so einem Prozess involviert ist, sondern das ist ja immer das gesamte Team mit allen Ingenieuren und so weiter. Ich glaube, es ist halt auch einfach ein bisschen dumm gelaufen. Es sieht natürlich auch, also ich glaube, wie gesagt, dass der WM-Stand eigentlich ganz fair ist und dem entspricht, wie schnell die Pakete momentan sind. Aber es könnte natürlich auch ganz anders stehen für Ferrari. Ja, Sebastian Vettel hat auch unfassbar viel Pech gehabt schon. Natürlich hat er umgekehrt wieder Australien sozusagen geschenkt bekommen, aber er hat, glaube ich, mehr Punkte verloren schon, als er geschenkt bekommen hat. Und ich glaube noch nicht, dass man ganz akut jetzt irgendwie Panik schieben muss. Strategisch hat auch Mercedes schon Dinge falsch gemacht dieses Jahr, dürfen wir auch nicht vergessen. Aber ja, stimmt, da kommen wir jetzt auch wieder so ein bisschen zurück auf die Diskussion Ende letztes Jahr. Wenn da ein paar so Rennen passieren und Ferrari merkt, wir haben eigentlich momentan ein Auto, das wirklich auf Augenhöhe ist mit Mercedes, ganz nah dran, auf manchen Strecken wahrscheinlich sogar schneller, und man kriegt es dann wegen solcher Teamfehler nicht gebacken, dann wird mit Sicherheit auch wieder über Personen diskutiert an einem gewissen Punkt.
Bei Red Bull Racing wurde in den letzten Rennen auch viel über eine Person diskutiert. Max Verstappen, an diesem Wochenende hat er seine Kritiker mal ruhig gestellt, ist auf Platz 3 gefahren. Ruhiges, solides Wochenende für den Holländer. Viele holländische Fans am Circuit de Catalunya. Ich glaube, das tat ihm ganz persönlich auch ganz gut. Er hat seinen Teamkollegen geschlagen, Daniel Ricciardo, der ist nur Fünfter geworden. Man muss sagen, Ole, Max Verstappen, an diesem Wochenende hat er gezeigt, was mit Ruhe möglich ist.
Ja. Er hat sich halt nicht von seinen Kritikern aus der Ruhe bringen lassen. Er hat auch sehr schöne Interviews gesagt, dass ihm das ziemlich Banane ist. Oder in seinem Fall ziemlich Käse.
Das glaube ich ihm aber tatsächlich nicht.
Was?
Das glaube ich ihm
nicht. Glaubst du nicht?
Nein.
Ah, ich glaube doch.
Nein,
ich glaube, ist das wirklich egal.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass das eine sehr gut aufgesetzte Maske von ihm ist. Ich glaube nämlich, dass vielleicht der Prozess, dass es ihm egal ist, dass das einsetzt langsam. Aber ich glaube, davor war ihm das alles andere als egal. Ich glaube, nee.
Nee. Stand jetzt ist es ihm egal.
Ja, Stand jetzt ist es ihm egal wahrscheinlich. Ja.
Aber ja, wenn er mal keine Fehler macht, ja, oder halt niemand ins Auto fährt, dann zeigt er auch gute Rennen und absolut souveräne Vorstellung von Max Verstappen am ganzen Rennwochenende. Die Strecke liegt ihm ja auch, da hat er ja, glaube ich, mal gewonnen. Und von daher war das glaube ich auch mal wichtig für Max Verstappen und auch wichtig für die Leute, die ihn immer kritisieren, dass das mal so ein bisschen aufhört, weil er kann es ja eigentlich, aber er übertreibt es halt. Und ja, Daniel Ricciardo war jetzt, ja, dieses Rennen zwar auch auf einem Niveau, dieses Wochenende besser gesagt, auf einem Niveau mit Max Verstappen, aber deutlich im Schatten von Max Verstappen. Und wer sich hinter dem Virtual Safety Car dreht, ja, der wird eben dann auch von Max Verstappen geschlagen. In der Gruppe gab es ja auch einen Kommentar dazu, dass Daniel Ricciardo mit Red Bull abgeschossen hat nach der Aktion von Banco. Das glaube ich jetzt nicht, weil er war ja jetzt nicht, ich sag mal so, der Unterschied zwischen den beiden war jetzt nicht so groß wie der zwischen Van Dorn und Alonso bei McLaren. Von daher bin ich aber auch gespannt jetzt vor allem auf Monaco. Dann auch, was die beiden Red Bulls angeht. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wer da vor dem anderen sein wird. Ich denke, da wird man aber dann wieder was von den Ricciardo hören, beziehungsweise mehr. Und ja, aber wenn Max Verstappen so weiterfährt, dann wird man sich weiterhin über andere aufregen, was, glaube ich, auch sehr gut so ist. So wie man es ja an diesem Wochenende auch schon getan hat. Ne? Also von daher verdienter dritter Platz. Best of the rest und ja, und man muss natürlich auch sagen, mit einem kaputten Frontflügel. Also ja. Sie wollten ja einen neuen Frontflügel mit zum Rennen bringen. Haben sie geschafft und der scheint auch ganz gut zu funktionieren. Zeigt aber natürlich auch, dass das, was ich erstaunlich finde, wie gut scheinbar das Auto aerodynamisch liegt, weil ja, Barcelona ist ja schon eine Aerodynamikstrecke und da macht sowas kaputter Frontflügel schon eine Menge aus. Aber er hat es dann souverän nach Hause gefahren.
Er hat souverän nach Hause gefahren. Trotzdem, man konnte es heute im Live-Ticker auf Formel1.de nachlesen. Der Kollege Norman Fischer betreut den am heutigen Montag. Und Christian, beide Fahrer müssen eine sechsstellige Summe spenden für den Baku-Vorfall.
Ja, ich habe einen holländischen Kollegen bei uns im Motorsport-Network, den habe ich darauf eingesetzt, der möge rausfinden, wofür oder ob sie sich das aussuchen dürfen. Das wissen wir noch nicht, kann ich hoffentlich nachliefern. Aber ja, hat Dr. Marco im ORF so gesagt, dass sie sechsstellig und sechsstellig ist dann trotzdem relativ heftig. Ist auch
Frage
okay,
ist, weil dann... Frage ist, jeder sechsstellig oder zusammen?
Nee, so wie ich jeder. Das verstanden habe, jeder sechsstellig, okay. Ja. Und das ist dann schon relativ heftig. Ich meine, natürlich, da kommen jetzt wieder alle dann und sagen, ja, aber die Formel-1-Fahrer verdienen ja so viel und pipapo. Aber das ist halt so, wie wenn von uns irgendwie jemand, keine Ahnung, 300 oder 500 Euro Geldstrafe zahlen muss. Das tut auch ein bisschen weh. Und ja, keine Ahnung. Also ich wäre gern dabei gewesen bei dieser Besprechung, immer noch. Ob man intern, weil nach außen tut man das ja nicht, ob man intern gesagt hat, ja, lieber Max, da hast du eigentlich ein bisschen mehr Schuld dran als Daniel, oder ob man auch intern das 50-50 verteilt hat, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren.
Dann lasst uns noch über ein paar weitere positive Aspekte des Großen Preises von Spanien sprechen. Erstmal, so ziemlich jedes Team in den Punkten, außer Williams. Aber gut, das ist dann halt so.
Tja.
Positiv, am positivsten zurzeit, ganz ehrlich, Kevin Magnussen im Haas auf Platz 6. Tolles Rennwochenende abgeliefert, sehr konzentriert gefahren, wesentlich weniger Rambo als sein Teamkollege, aber dazu kommen wir gleich noch. Er fährt sich fest, er setzt seinen Teamkollegen Romain Grosjean unter Druck. Also Kevin Magnussen für mich bislang, Ole, einer der positiven Erkenntnisse der Saison 2018.
Total, also überrascht mich auch, ja. Dass Kevin Magnussen wirklich so gut ist und sich wirklich auch so gut fühlt in dem Auto, weil ja, er liefert eigentlich bei jedem Rennen eine sehr gute Leistung ab. Hat dann natürlich immer mal Pech, klar, aber gerade hier, also das war wirklich, wirklich beeindruckend. Auch natürlich das ganze Wochenende, muss man dazu auch sagen. Und er stellt jetzt endlich nach fast vier Jahren sein Talent mal unter Beweis, ja, was ihm ja immer angedichtet wurde. Was er ja in der McLaren-Saison jetzt nicht immer zeigen konnte, sage ich mal, ist er immer noch der letzte Pilot, der für McLaren Podium geholt hat. Und vielleicht holt er das ja auch bald mal für Haas. Die Grundlagen dafür sind auf jeden Fall da, auch wenn natürlich aufgrund des vielen Pechs und aufgrund auch von Romain Grosjean ja Haas doch schon ja über 20 Punkte hinter McLaren in der Konstrukteurs-WM liegt. Das ist schon ja schon beachtlich. Aber trotzdem, ja, absolut tolles Wochenende und gutes Rennen. Und ich denke auch, dass sich das so weiterführen wird, weil er kommt jetzt, glaube ich, so ein bisschen in Lauf, ähnlich wie auch Charles Leclerc, muss man auch sagen. Und ich glaube, dass das auch so weitergehen wird. Und Romain Grosjean natürlich, ja, ist so ein bisschen der Unglücksrabe in dieser Saison. Ich weiß noch nicht, was da los ist. Also,
Ole,
so ein bisschen wie 2012. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und ja, es ist sehr schade, aber Kevin Magnussen, ja, guter Mann.
Wir sprechen gleich noch über Romain Grosjean, Christian. Zwei Spanier in den Punkten, Carlos Sainz und Fernando Alonso. Alonso, Platz 7, Platz 8, haben wir schon festgestellt, das ist so ungefähr der Platz, den McLaren auf jeden Fall haben wird. Ja, der Renault, ich glaube, da wäre auch für Nico Hülkenberg noch einiges möglich gewesen, kommend von weiter hinten, war auf dem besten Weg, denke ich, auch in die Punkte zu fahren wieder, hat dann relativ schnell schon sein Rennen beenden müssen, so, mein Gott, aber ich glaube, für die spanischen Fans auch ganz wichtig, dass mit Sainz und Alonso die beiden Spanier auch wirklich in den Punkten gelandet sind.
Genau, wobei, also bei Sainz war das sozusagen Business as usual, hat sein Potenzial auch ganz gut abgegrast und mitgenommen. Bei Alonso hätte man natürlich gehofft, dass es ein bisschen mehr geht. Erstens, weil er natürlich immer noch der unumstrittene Hero ist in Barcelona. Carlos Sainz interessiert da die Fans, wenn überhaupt nur peripher. Das ist so ein bisschen wie in Deutschland, da war halt Michael Schumacher über allem. Und was natürlich aus McLaren-Sicht so ein bisschen enttäuschend ist, ist einfach, dass dieses Update, das ja wirklich rein optisch für hochgezogene Augenbrauen gesorgt hat, weil diese Nase sieht höchst ungewöhnlich aus und ist wirklich anders als alles, was die anderen machen. Wobei, wenn man ganz genau hinguckt, ist die Grundform der Nase 1:1 abgekupfert von Mercedes, aber mit den ganzen Flaps und kleinen Dingen drumherum haben sie es halt dann anders gemacht. Wie dem auch sei, aber da hätte man irgendwo insgeheim gehofft, dass sich McLaren relativ locker an der Spitze der Verfolger konsolidieren kann. Aber das konnten sie jetzt tatsächlich nicht. Also ich glaube, da gilt es natürlich auch, die nächsten 2-3 Rennen abzuwarten. Aber da muss noch mehr kommen. Also ganz ehrlich, ich sehe das immer relativ kritisch, weil die setzen das ganz gut um in den Rennen und nehmen auch die Punkte mit, die da zum Abholen liegen, vor allem Alonso natürlich. Aber wenn man sich einfach den Speed anschaut und die großkotzigen Töne, die McLaren in den letzten Jahren vor allem auch gegenüber Honda gespuckt hat, da muss man sagen, der Abstand zu Red Bull ist einfach schockierend mit dem gleichen Motor. Und da muss vom Speed her eindeutig noch wesentlich mehr kommen. Von daher so ein bisschen gemischt die Wertung des Wochenendes von McLaren in Spanien.
Ich glaube, gar nicht so gemischt die Bewertung des Wochenendes für die beiden, die auf 9 und 10 gelandet sind. Sergio Perez auf 9 im Force India. Da scheint man jetzt das konstante Punkten zu lernen, ein Stück weit. Esteban Ocon hat es ja nicht ins Ziel geschafft, aber Checo Perez dafür. Ich glaube, auch für Force India ist es jetzt ganz wichtig, Ole, dass man wirklich diese Konstanz reinbekommt, ne?
Ja, das sollte man auf jeden Fall tun. Ja, dieses Wochenende war es ja so ein bisschen, ja, wieder klassisch Force India. Also es war ein bisschen wie bei Williams. Und es ist so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe zum Thema Pierre Gasly und Erwartung. Man hat jetzt gesagt, oh, Force India, die sind jetzt aber richtig da. Und Williams, da geht es jetzt auch richtig ab. Beides war jetzt nicht so wirklich der Fall. Beide wieder komplett unterm Radar, muss man sagen. Dann auch noch mit Pech im Rennen, was Esteban Ocon angeht. Was natürlich aber das Rennen ein bisschen belebt hat, weil es war nicht so spannend bis dahin. Und ja, also bei Force India scheint das jetzt hier normal zu sein. Und man sieht auch, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, da sind halt Teams wie Haas, McLaren und Renault einfach besser. Und ich glaube, das werden sie auch im weiteren Saisonverlauf sein. Und ja, für Force India ist das, glaube ich, doch eine sehr große Enttäuschung nach den vergangenen Jahren, wo man so gut war. Dieses Jahr geht es irgendwie nicht. Und da hilft auch das Podium nicht. Und ja, das hat Barcelona aber wieder gezeigt. Ja, das ist ja auch zum Großteil am Auto liegt. Ich glaube, sie können sich noch ein bisschen verbessern über ja, den Saisonverlauf, aber ich denke, sie werden so ungefähr da bleiben, wo sie sind, ähnlich wie Williams. Darüber müssen wir eigentlich gar nicht reden, weil das war nix. Wovon ich überrascht bin, da können wir vielleicht jetzt kommen, ist Sauber, und ich denke, die könnten noch einen Sprung nach vorne machen, denn die sehen im Moment richtig gut aus, auch sehr konstant.
Ganz genau. Charles Leclerc auf 10, Christian. Festgefahren in der Formel 1. Wunderbar. Freut mich für den Jungen sehr. Freut mich auch, dass dieser Punkt eingefahren war, als Peter Sauber auch zu Gast war, der Teamgründer, der nicht oft zu Besuch ist in der Formel 1, aber in Spanien war er da und konnte erneut einen Erfolg für sein Team, muss man ja eigentlich sagen, feiern. Ich glaube, für Sauber wichtig, auf die letzten Jahre betrachtet, und würdest du, Ole, zustimmen, dass da über die Saison doch noch eine Menge geht?
Ja, ich denke schon. Also
nee, Christian.
Ich denke, achso, Christian, du hast gerade mich, also nicht gerade meinen Namen gehört?
Ja, genau. Und dann, ob Christian deiner Ansicht zustimmt, ob da noch mehr geht.
Okay, ja, dann Christian, stimme bitte meiner Ansicht zu.
Ja, ich stimme deiner Ansicht zu. Also also Kirche im Dorf lassen. Ob da jetzt noch so viel nach vorne geht, weiß ich nicht. Aber dass Sauber einigermaßen regelmäßig in die Punkte fahren kann und vor allem mit Leclerc, wesentlich mehr als mit Marcus Ericsson, das glaube ich schon. Weil man hat das Gefühl, dass jetzt bei ihm irgendwie ein Knoten aufgegangen ist. Also er versteht jetzt irgendwas, sei es das Setup, sei es die Reifen, wo er einfach ein bisschen gebraucht hat, um den Dreh rauszukriegen. Und jetzt ist er einfach, jetzt zeigt er sein Talent, das er zweifellos hat, weil das konnte man ja in der Formel 2, besser gesagt, bin da immer noch in alten Mustern, konnte man das ja schon gut sehen, dass der ganz außergewöhnlich Auto fahren kann. Aber in der Formel 1, die halt wesentlich komplexer ist nochmal als die Formel 2, wo die Reifen ganz enge Fenster haben, wo du mit DRS, mit Elektronik, all die Dinge, Setup, wesentlich mehr Optionen hast, da hat man das Gefühl gehabt, dem war er noch nicht so ganz Herr in den ersten paar Rennen, aber jetzt ist da irgendwie ein Knoten aufgegangen. Und Jetzt muss man tatsächlich sagen, ich weiß gar nicht, ist das bei uns irgendwo im WhatsApp-Chat besprochen worden oder in der Redaktion, bin ich mir nicht mehr sicher. Aber so im Nachhinein betrachtet muss man eigentlich sagen, Haas wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht beraten gewesen, wenn sie statt Grosjean den Leclerc jetzt im Auto sitzen hätten. Weil der gibt richtig Talentproben ab momentan. Also da bin ich sehr gespannt von dem, was wir da noch sehen werden. Markus Eriksen tut sich ein bisschen schwerer, sagt jetzt, ja, das läuft gerade mehr in Richtung Leclerc und hin und her. Ich glaube einfach, Leclerc ist wesentlich talentierter. Da braucht man gar nicht nach anderen Gründen suchen.
Nee. Was man aber auch sagen muss, Baku und Barcelona kannte er schon als Strecke.
Das stimmt.
Wobei Bahrain auch, aber das war natürlich auch das zweite Rennen. Da muss man sich natürlich ein bisschen eingewöhnen. Aber es ist natürlich schon auffällig, dass es jetzt bei den Rennen, jetzt ist es ein bisschen angekommen und jetzt kommen die Strecken, die er kennt und da funktioniert er auch plötzlich. Und es ist ja auch nicht nur im Rennen so, sondern auch im Qualifying war er, glaube ich, 14. kann das sein? Irgendwie da ist er ja auch deutlich besser als Markus Eriksson. Und dass Charles Leclerc mehr Talent hat als Markus Eriksson, sorry Markus, aber ich glaube, das weiß jeder. Und aber du hast vollkommen recht, Christian, wenn Leclerc im Haas sitzen würde, würde Haas vielleicht ja jetzt ein bisschen besser dastehen. Vielleicht hätte man da den Mut aufbringen sollen. Und dann hätte man Giovinazzi natürlich in den sauber setzen können. Oder Pascal Wehrlein.
Okay. Ich merke schon, ihr wollt darüber sprechen. Wir machen noch eine kurze Pause, ganz, ganz kurz. Und dann geht's gleich um Haas, um Romain Grosjean und um das, was da passiert ist. Bis gleich.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Romain Grosjean, der alte Kegler, ja, hat in der Dirty Air war er, ist er gestanden, dann ist er gerutscht. Dann hat er weiter Gas gegeben, hat sich auf die Strecke gedreht und ja, hat einfach mal Nico Hülkenberg abgeräumt. Über sein Verhalten wurde viel erzählt. Nico Hülkenberg hat im Interview mit Kai Ebel gesagt, er würde mal gerne mit ihm auf ein Fahrsicherheitstraining gehen, um ihm das mal beizubringen. Pierre Gasly war ja natürlich auch noch Leidtragender davon. Sein Rennen war ja auch dann vorbei. Christian, Romain Grosjean fällt in alte Muster zurück. Woran liegt's denn? Ist es der Druck von Kevin Magnussen? Ist es sein eigener Druck, den er sich macht, weil er ja gerne bei Ferrari fahren will? Kann er es einfach nicht besser?
Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, aber ich gebe dir recht, es wirkt momentan nach außen ein bisschen so, auch wenn er das selbst nicht so sieht, oder er sagt zumindest, er sieht das nicht so, aber es wirkt momentan tatsächlich ein bisschen wie dieses berühmte Zurückfallen in alte Muster von damals, wo er dann ja auch tatsächlich sich mit Mentalcoaches irgendwie wieder in Spur gebracht hat. Baku war ja totaler Brainfade. Und wenn man sich das gestern so anguckt, das habe ich inzwischen ein paar Mal gesehen in diversen Replays, sah auch das nicht so glücklich aus, weil irgendwie das Argument, dass er da jetzt noch aufs Gas steigen musste, um sozusagen Schaden abzuwenden, also die Rennkommissare waren ja anderer Meinung. Ich bin auch anderer Meinung, denn again, er ist der Rennfahrer, der das besser beurteilen sollen könnte. Nico Hülkenberg hat auch eine andere Meinung dazu. Also ja, es sah wieder extrem unglücklich aus. Und ein bisschen die Ironie an der Geschichte ist ja auch noch, dass es ausgelöst wurde, ganz ursprünglich von Kevin Magnussen, ausgerechnet. Ja. Also wieder da die Punkte im eigenen. Es war natürlich überhaupt keine Absicht und auch kein großer Fehler. Kevin Magnussen ist da halt ganz leicht ins Rutschen gekommen dadurch. War Grosjean, ich weiß nicht, irritiert oder musste aus, wie auch immer, aber das war der Auslöser dafür, dass Grosjean überhaupt erst in Probleme geraten ist. Und wie er dann in diesen Split Seconds damit umgegangen ist und halt aufs Gas gestiegen, statt irgendwie rauszugehen, ich weiß nicht genau, was er sich dabei gedacht hat. Vielleicht gibt es auch Rennfahrer, die sagen, das logische Verhalten nach außen für uns Laien oder für mich zumindest, sah das jetzt nicht nach Logik aus. Ja, keine Ahnung. Also er macht echt keine glückliche Figur momentan. Von Ferrari ist er weiter weg als je zuvor. Ich glaube eher, wenn es so weitergeht, dann wird es eher schwierig, in der Formel 1 zu bleiben überhaupt oder zumindest bei Haas zu bleiben. Und man kann ihm nur, oder wäre man sein Berater, würde man wahrscheinlich sagen, lieber Romain, jetzt fangen wir mal damit an, dass wir das Ganze sehr selbstkritisch sehen und nicht die Schuld woanders suchen und vielleicht nochmal mit irgend so einem Mentalcoach sprechen, weil man hat bei ihm halt schon irgendwie das Gefühl, wenn ein paar Dinge hintereinander schief gehen, dann klickt irgendwas in seinem Kopf, was nicht mehr ganz richtig und konstruktiv läuft. Und man hört ja auch immer wieder am Boxenfunk, ja, da äußert er sich ja auch extrem aggressiv. Also das ist ja ein super netter Kerl, wenn man den in den ganzen Interviews immer hört, der sich sehr gewählt und wirklich einfach nett in der Unterhaltung. Aber hört man den am Boxenfunk, ist der wie ausgetauscht. Also irgendwas ist da möglicherweise tatsächlich im Kopf. Und ich glaube, mit diesen Aggressionen, mit diesen teilweise harten Aussagen, die er da halt trifft und dann auch mit diesem Schutzreflex, wenn er mal einen Fehler gemacht hat, tut er sich in Wahrheit ja selbst am allerwenigsten einen Gefallen.
Aber trotzdem, schon einige Jahre dabei in der Formel 1, Ole. Was würdest du an Haas Stelle machen jetzt?
Das ist eine sehr gute Frage. Also mal mit ihm reden, vielleicht. Ihn mal so ein bisschen wieder, ja, runterkommen lassen, weil ich glaube, er macht sich da selbst immer so ein bisschen Stress, habe ich immer so das Gefühl, wenn es ja, mal nicht so sein. Läuft. Ja. Es war natürlich unglücklich. Er wollte natürlich, ja, weil er in den Dreher gekommen ist, das Auto dann gleich wieder umdrehen. Hat aber dabei nicht so richtig bedacht, dass er ein bisschen schnell ist dafür. Aber das ist natürlich, ja, wirklich, da kann ja auch eine Menge mehr passieren. Ist dann glimpflich ausgegangen, aber ich glaube, also kann ich jedem empfehlen, das Rennen auf F1-TV nochmal zu gucken und mal den Start aus Gaslys und Hülkenbergs Perspektive zu gucken, plus die das Teamradio dazu. Da weiß man, dass die nicht so begeistert davon waren. Kann ich verstehen. 3 Plätze Strafe für das nächste Rennen sind dafür, glaube ich, auch ein bisschen wenig. Ich weiß halt aber auch nicht, ob das jetzt hilft. Ich glaube, das macht es nur noch schlimmer, wenn er sich dann selbst wieder Druck macht und dann, ja, er braucht halt mal ein fehlerfreies Wochenende. Und, ich glaube, er ist hat man auch so ein bisschen enttäuscht darüber, dass es in Australien so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und ja, ist halt schwierig, was man dann machen sollte. Ihn jetzt zu entlassen oder so, das glaube ich, wäre jetzt auch der falsche Weg. Aber er muss natürlich jetzt auch so ein bisschen Leistung zeigen, weil, ja, es geht natürlich dann ums nächste Jahr. Also er hat ja, glaube ich, gesagt, er wird gerne Le Mans und NASCAR fahren. Vielleicht ergibt sich das ja nächstes Jahr, aber dann fährt er halt keine Formel 1 mehr. Also das ist so ein bisschen, ja, weil da sind halt noch andere talentierte Fahrer auch, die da auch gerne den Haas-Platz hätten. Und momentan, ja, sieht es nicht so gut aus für ihn. Und das war jetzt zweimal in Folge wirklich eine komplett dumme Aktion, wo nicht nachgedacht wurde. Und er tut gut jetzt daran, jetzt mal wirklich runterzukommen und beim nächsten Rennen dann ja mal auf Piano zu machen und ja vielleicht mal versuchen, ein fehlerfreies Wochenende abzuliefern. Aber ja, ich bin gespannt.
Wir haben Williams angesprochen, das war mal wieder nichts. Lance Stroll und Sergei Sirotkin unter ferner Liefen gefahren. Mal gucken, was sich da ergibt. Toro Rosso ebenso nichts. Das lag aber in diesem Fall ja erstmal am Unfall natürlich. Pierre Gasly, mal gucken, wo er noch hingefahren wäre. Brandon Hartley wiederum. Ja, da muss man jetzt überlegen, wie lange der überhaupt noch Toro Rosso fährt, denn ich habe mir auf F1TV die Wiederholung des Qualifyings angeguckt am Sonntagmorgen, weil ich Samstag nicht live gucken konnte. Habe ich auf den englischen Kommentar geklickt und plötzlich, Brandon Hartley fährt raus, ich noch mit dem Kaffee in der Hand, es fällt der Name Pascal Wehrlein für Toro Rosso, Christian. Ist da was dran?
Ich weiß es nicht. Ich bin dran und ich hatte gehofft, dass ich den Pascal noch in die Hände bekomme, bevor wir die Show aufzeichnen. Ich habe heute Morgen schon mit ihm gesprochen, aber da war er gerade auf dem Weg in ein Meeting, wahrscheinlich mit Dr. Marco. Ich weiß es nicht, es war mit Sicherheit irgendwas anderes. Aber ja, ich habe halt auch nur die Gerüchte gehört, ganz ähnlich wie ihr. Ich weiß nicht, ob an denen irgendwas dran ist. Schauen wir mal. Also ich bin gespannt, wie sich die nächsten Rennen entwickeln werden. Was ich schon glaube, ist, dass man bei Red Bull sich ernsthaft überlegt, Alternativen zu Brandon Hartley zu suchen, weil man hat ihn damals ja reingeholt, das war mit Sicherheit einfach deswegen, weil Danny Kwiat halt weg war und man musste da irgendjemanden reinsetzen, dann hat sich Hartley aufgedrängt, der hat nie gemeckert gehabt früher, aber jetzt merkt man halt doch, vielleicht haben wir den ein bisschen zu schnell da reingesetzt, weil der Speed ist halt einfach nicht da. Also ich glaube, Rennpace, Reifen schon können, alles hin oder her, aber du musst halt einfach schnell sein und das ist er nicht. So wirkt es zumindest momentan.
Haben die denn niemanden mehr sonst in ihrem Junior-Team?
Naja, also.
Also niemanden, der sich jetzt unmittelbar aufdrängen würde, direkt in die Formel 1 zu gehen.
Mhm. Im Junior-Team glaube ich schon mal gar nicht so richtig. So richtig gibt es einen Japaner, der in der Formel 2 fährt.
Genau, korrekt. Ja. Das ist ja auch der klare Kandidat dafür, falls Red Bull nächstes Jahr mit Honda-Motoren fahren sollte, soll der bei Toro Rosso geparkt werden. Darum fährt er auch Formel 2, um die Superlizenzpunkte zu kriegen. Aber also ich wüsste jetzt keinen, ich kenne auch die genaue Zusammensetzung des Junior-Teams nicht, um ganz, ganz ehrlich zu sein. Aber da ist definitiv keiner, wo man jetzt sagt, der könnte morgen Formel 1 fahren.
Es gibt natürlich noch Namen wie Buemi oder Wern, aber ich glaube, die haben da keinen Bock drauf. Die sind auch ganz gut beschäftigt und auch erfolgreich in der Formel E und WC. Also ich glaube, auch wenn das natürlich interessant wäre, Buemi wieder in der Formel 1 zu sehen oder auch Wern, ich glaube nicht, dass die da wirklich sagen, Mensch, Dr. Marco, das ist eine richtig gute Idee. Und dann so enden wie Brandon Hartley eben. Da wäre die Pascal-Wehrlein-Sache natürlich sehr, sehr interessant, weil er das Talent natürlich hat, aber auch, weil er ja mit Honda oder Red Bull überhaupt nichts zu tun hat. Also das wäre dann ganz spannend natürlich. Kann es mir aber nur sehr schwer vorstellen.
Weil Pascal Wehrlein Mercedes-Fahrer ist und Toto Wolff und Helmut Marko sind ja bekanntlich ganz enge Busenfreunde. Also ich kann es mir auch sehr schwer vorstellen, aber dann wiederum in der Formel 1 sind schon ganz eigenartige Dinge.
Sicher, also auch wenn er einen Vertrag mit Mercedes hat, den hatte er bei Sauber auch. Also daran soll es, glaube ich, nicht scheitern, aber ich glaube, dass Mercedes andere Pläne für Pascal Wehrlein hat, Stichwort Formel E. Also gehe ich ganz fest davon aus. Deswegen bin ich mir da nicht sicher. Man muss aber auch natürlich sagen, Brandon Hartley ist natürlich ein bisschen zu langsam, aber sie sind ja jetzt beide jetzt nicht so, reißen jetzt nicht so wahnsinnig Dinge aus. Also sowohl Gasly als auch er nicht. Also das nimmt sich dann nicht viel. Also dann kann man auch Brandon Hartley behalten. Von daher, Robert Kubica fällt da natürlich der Name. Das wäre wahrscheinlich noch eine realistische Lösung. Glaube ich aber persönlich auch nicht dran. Gaston Mazzacane wird es auch nicht. Und ich glaube, dass sich vielleicht einfach gar nichts wirklich ändern wird, schätze ich mal. Außer natürlich, Dr. Marco hat die Nummer von Danny Kiat noch nicht gelöscht. Weil wenn man konsequent wäre, auch wenn er natürlich jetzt Ferrari-Vertrag hat, Danny Kiat, so schlecht war er ja nicht. Und besser oder schlechter machen als Hartley wird das auch nicht. Also von daher, bin ich mal gespannt. Ich glaube, da wird nichts passieren.
Wenn Sie quer zurückholen, dann packe ich eine Kiste Wodka ein und fahre zu Dr. Marco nach Graz.
Ja. Dann gewinnt Max Verstappen dann auch endlich mal wieder. Ich glaube nicht.
Ich gebe die Frage einfach mal an euch da weiter, liebe Hörer. Könnt ihr euch Pascal Wehrlein in Toro Rosso vorstellen? Wäre das eine gute Option, eine schlechte Option oder überhaupt eine Option? Hashtag StartingGridMSR bei Twitter. Wenn ihr uns folgen wollt, @MST_Christian, N für Christian Nimmervoll, @MikeWeiß, MIKEVICE für Ole Waschkau und @KS_0811 für meine Wenigkeit Kevin Scheuren. Natürlich könnt ihr auch in unsere Facebook-Gruppe kommen. Wie das geht, das erklärt euch Ole gleich. Wir machen diese Ausgabe für heute dicht, machen die Boxen zu und wir hören uns dann wieder zur Vorschau auf den großen Preis von Monaco. Nächste Woche dann hier auf meinsportradio.de. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian Nimmervoll von Formel1.de, motorsport.total.com und de.motorsport.com. Danke, Christian.
Bitte gern.
Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschka.
Ja, es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Hat mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte, um über den Grand Prix von Spanien zu reden. Ich glaube, wir haben das ganz gut abgerundet. Und kommt in unsere Facebook-Gruppe Starting with F1 Fans. Einfach bei Facebook suchen. Ist eine geschlossene Gruppe, es wird aber jeder reingelassen. Kleine Neuerung. Diesen Morgen, es wird nicht mehr jeder Beitrag zugelassen. Das wird jetzt manuell geprüft, weil wir doch, glaube ich, 10 Postings zum Thema F1 TV hatten und dann nochmal 10 zum Rennen. Also das will ich so ein bisschen übersichtlicher gestalten. Aber ihr könnt natürlich eure Meinung nach wie vor da frei äußern und mit uns diskutieren und mit den anderen Hörern, was auch immer sehr gut funktioniert, bis auf eine Ausnahme. Also den Namen möchte ich jetzt auch nicht nennen, aber ja, ein Mitglied musste schon leider verwiesen werden aufgrund mehrerer unqualifizierter Kommentare und Beleidigungen und aufgrund mehrerer Beschwerden, die ich erhalten habe. von anderen. Das Mitglied musste mir dann auch noch an meine private Handynummer schreiben, wie ungut es diese Aktion findet. Und das ist halt was, was insgesamt einfach nicht geht und was wir auch nicht tolerieren. Also bitte so ein bisschen Etikette, so ein bisschen Benehmen und so ein bisschen Respekt. Hat noch niemandem geschadet. Das funktioniert auch immer sehr gut. Das sollte auch weiterhin sehr gut funktionieren. Also kommt da in die Gruppe, diskutiert mit uns mit über die Rennen, über alles, was es so gibt. Und da freue ich mich drauf. Genauso wie auf Monaco und auf die Vorschau. Und ja, bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins. Keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.